Ja, und was ich so schön an dieser Geschichte finde, ist nicht nur, dass man sich ja nicht nur aktiv um seine Erkrankung, sondern aktiv um sein Leben kümmert und das wiederum eine unheimlich positive Auswirkung auch auf den Körper und eben auf das Management von der Hämophilieerkrankung in diesem Fall hat.
Hier sind Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten vorhin ein Gespräch mit einer Mutter eines Patienten. Selbst hat sie auch die Hämophilie und überträgt es zumindest. Und sie war auf einer der Veranstaltungen gewesen und hatte gesagt, was wir für ein Luxusproblem hier in Deutschland haben, wenn sie hört, wie die Versorgung in anderen Ländern ist.
Das stimmt, du weißt ja, wir hatten ja auf der Veranstaltung einige Patienten dabei und unter anderem hatten wir Patienten auch aus der Ukraine mit dabei. Und ich glaube, da gab es, glaube ich, die Situation, die dann entstanden ist, wo man sagte, Mensch, wie gut es einem geht. Das will man ja auch nicht immer aufwerten, aber es ist auch trotzdem interessant zu hören, denn immer wenn der Welthämophilietag ist, erwähne ich gerne einen Satz, der mir immer sehr am Herzen liegt, zu erzählen, dass 80% der Menschheit, die Hämophilie haben, keine ausreichende Versorgung mit Hämophilieprodukten haben und dass wir hier in einem riesengroßen Glück und Luxus leben, tatsächlich von den 20% zu sein, die eine gute Versorgung haben.
Und einer derjenigen, der seine Geschichte damals erzählt hat, war Arsen. Und Arsen ist heute Gast in unserem Podcast. Hallo Arsen.
Ja, hallo.
Hallo
Freut
Arsen.
mich, dass ich hier sein darf.
Arsen, du hast ja damals so ein bisschen erzählt, wie die Versorgung in der Ukraine war. Du kamst aus der Ukraine. Seit wie vielen Jahren bist du jetzt hier?
Also in Deutschland bin ich schon seit 4 Jahren,
Seit
so
4 Jahren.
etwas mehr als 4 Jahre.
Und du bist dann bei Susanne im Zentrum gelandet und hast dann eine Therapie kennengelernt, die du so vorher nicht hattest. Wie war es denn in der Ukraine? Erzähl mal von deiner Kindheit, von der Versorgung, wie es mit deiner Erkrankung, du hast auch Hämophilie, umgegangen worden.
Ja, genau. Also in meiner Kindheit, ich glaube, meine Krankheit wurde mit 8 Monaten festgestellt. Das war durch einen Zufall, sage ich mal so. Das war intramuskuläres, also Spritzen. Dann hat das Blut einfach für ein paar Tage nicht aufgehört. Meine Mama dachte sich, da stimmt etwas nicht.
Das heißt, du hast eine Impfung, glaube ich, bekommen,
Genau,
ne?
ich habe eine Impfung bekommen und ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das eine übliche Geschichte. Genau, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Das muss ich jetzt nachher erzählen. Da wurde erstmal gesagt, es könnte Hämophilie sein. Dann mussten wir um das. Das ging weiter dann erstmal nach St. Petersburg. Da wurde die Krankheit dann letztendlich festgestellt. Genau, aber zu der Zeit hatten wir noch keine richtigen Faktoren, sondern es wurde dann probiert bei mir mit Bluttransfusion. Ja, mein Körper hat sich dagegen gewehrt erstmal. Es gab eine Gegenreaktion darauf, deswegen mussten wir damit auch aufhören. In ein paar Jahren haben wir etwas richtige Medikamente, also Faktoren gefunden, Faktor 8. Ich habe nämlich eine schwere Hämophilie A. Genau, aber erstmal hatte ich keine Prophylaxe, sondern man musste auf Bedarf sozusagen und im Endeffekt das nehmen. Und in der Ukraine war es tatsächlich auch in den Jahren ziemlich schwierig, Medikamente zu finden. Also man musste, wenn überhaupt, also meine Mama hat etwas gekauft, wenn sie konnte, die Medikamente waren auch eher abgelaufen. Das heißt, die wurden dann also zu der Zeit noch von Russland Also ja, Russland hat die abgelaufenen Medikamente einfach weiterverkauft und die habe ich dann gespritzt.
Das heißt, deine Mutter musste die selbst kaufen? Es gab jetzt keine Krankenversicherung oder ein anderes System, was die für dich gekauft hat?
Genau, also bei uns sieht das so aus, dass wir haben keine Krankenversicherung, wie es in Deutschland so ist. Und also bei uns ist das so, dass der Staat ein Budget hat für Leute mit Hämophilie und das wird dann ungefähr für ein Jahr ausgerechnet. Das große Problem bei uns ist Korruption, wodurch die Medikamente nicht immer ankamen in den Krankenhäusern oder die wurden nicht so richtig verteilt in der ganzen Ukraine, sondern eher in westlichen Ländern. Genau. Und ich komme aus dem Osten und bei uns gab es dann immer weniger Medikamente, sage ich mal so. Woran ich mich, also es gab auch schöne Momente bei uns, von 7 bis 10, wo ich 7 bis 10 Jahre alt war, da hatten wir Testmedikamente aus den USA und da habe ich sogar eine vernünftige Prophylaxe bekommen für diese 3 Jahre, dass ich tatsächlich 3-mal die Woche spritzen durfte, konnte. Und dadurch auch mein ganz normales Leben als Kind führen konnte. Mhm. Also ich war jeden Tag irgendwo unterwegs, draußen mit anderen Jungs. Und das war tatsächlich ganz schön. Da konnte ich auch ein bisschen Sport treiben. Also damals war es Schwimmen. Ich bin also für 3 Jahre geschwommen. Also das tat auch ganz gut für meine Gelenke, denke ich mal. Genau, ja.
Und wenn du sagst, du hast mit 7 diese Testmedikamente bekommen und hast dann ein ja, normales Leben geführt, bist mit den anderen rausgegangen, warst schwimmen, war das vorher nicht der Fall? Oder warst du trotzdem mit den anderen unterwegs, unter dem Risiko, dass es blutet?
Ja, also das war auf jeden Fall seltener. Mit 7 bin ich, also im Kindergarten erstmal war ich jetzt nicht so oft wegen der Krankheit, weil ich auch keine Prophylaxe hatte. Die meiste Zeit habe ich tatsächlich auch im Krankenhaus verbracht. Das heißt, im Krankenhaus gab es auch welche mit dieser Krankheit oder mit anderen Krankheiten. Das waren jetzt Krebskrankheiten. Also das war eine Abteilung Hämatologie und auch dazu.
Onkologie, ne?
Genau, ja.
Kannst du dich denn selber noch an eine Verletzung als Kind, manchmal hat man ja so Kindheitserinnerungen, kannst du dich an eine Verletzung erinnern, die dir noch so in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, Mensch, die werde ich nie vergessen, die Verletzung oder die Blutung?
Also ich habe jetzt tatsächlich in Erinnerung keine konkrete Verletzung, aber was ich jetzt als unangenehm immer noch empfinde, was wie mit meinem linken Ellenbogen umgegangen wurde von einem Arzt immer wieder. Also ich habe jetzt mein Problemgelenk linken Ellenbogen, den kann ich jetzt nicht mehr komplett ausstrecken, das Gelenk ist jetzt ein bisschen zerstört und zu der Zeit immer wieder, wenn ich Blutung in dem Gelenk hatte, war der Arzt der Meinung, dass das Gelenk jetzt wieder gut zu machen ist, dass man den während der Blutung komplett ausstrecken konnte. Also er hatte, also er kannte sich wahrscheinlich nicht so gut aus oder ich weiß nicht, was ihm da einfiel, aber das ist jetzt meine Erinnerung.
Ist übrigens interessant, Björn, was Arsene hier uns erzählt, weil das ja letzten Endes eine gängige Methode war, die Gelenke in eine Strecksituation auch reinzubringen. Ne? Es war ja immer die Streckung und dann langsam wieder in die Beugung reinzukommen. Ne? Das war doch
ja, vor allem hatte er, der Arzt zumindest, die Idee, dass man die Bewegung aufrecht erhält. Ne? Das war für dich nur wahrscheinlich sehr unangenehm. Ich weiß jetzt nicht, wie die Faktorsubstitution war. Das heißt, da wird wahrscheinlich immer noch viel Flüssigkeit drin gewesen sein in dem Gelenk und dann mit den Schmerzen entsprechend umzugehen.
Ja. Aber ich glaube, dass so unsere, es entspricht ja ganz sicherlich der Behandlung, wie auch früher hier mit der Hämophilie umgegangen worden ist, als die Faktorkonzentration noch nicht so gängig war, glaube ich.
Dann sagtest du von zwischen dem 7. und 11. Lebensjahr, glaube ich, war diese Prophylaxe gewesen mit diesen Probemedikamenten oder Testmedikamenten. Wurde es dir danach abrupt weggenommen?
Kann man so sagen, ja. Also es ist dann so passiert, dass wir, es wurde, glaube ich, jedes Jahr dann für ein Jahr verlängert. Und also für 3 Jahre war es erfolgreich, diese Verlängerung. Und dann, wenn wir auf das 4. Jahr gewartet haben, wurde uns gesagt, dass das jetzt leider nicht mehr weiter so gehen kann. Und ja, dann waren wir einfach da und konnten nichts damit machen.
Das heißt, deine Aktivitäten sind auch wieder zurückgegangen?
Ja. Hm. Also ich durfte dann wieder, ich glaube, ab dem Alter war ich nur noch fast die ganze Zeit zu Hause und also mir wurde einfach ein Laptop gekauft und dann habe ich einfach angefangen mit dem Spielen. Wobei ich jetzt sagen soll, dass ich wahrscheinlich doch lieber draußen sein wollte.
Ja. Jetzt bist du ja vor 4 Jahren, da warst du 17, 16?
17 Jahre
nach Deutschland gekommen. Wie war das, als du nach Deutschland kamst? Erzähl mal.
Also als ich nach Deutschland gekommen bin, das war für mich auf jeden Fall eine Erleichterung, weil ich so herzlich hier in Duisburg aufgenommen wurde von Frau Halime. Ich kann mich noch an den ersten Tag in Duisburg erinnern, dass wir einen ganzen Tag dafür gebraucht haben, um nach Duisburg zu kommen. Und wir sind abends in Duisburg angekommen und wir wurden tatsächlich hier herzlich empfangen mit also Frau Halime, Frau Siebert und Frau Tarasevich waren also schon viele waren dabei, die uns da direkt unterstützen wollten und wir wurden dann in eine Wohnung gebracht und das war direkt eine Erleichterung. Ich wusste, dass ich am richtigen Ort bin, dass ich hier richtig bin, dass für mich hier gesorgt wird und ja, also das fand ich sehr angenehm.
Du hast dann mit einer festen Prophylaxe begonnen.
Ja, genau. Also uns wurden noch in der Ukraine dazu 10 Packungen Octanate, ich glaube 2000 Einheiten pro Packung gegeben und die letzten Wörter von meinem Arzt waren, ja, also wir schauen mal, was wird. Wahrscheinlich sehen wir uns nicht mehr. Das waren also ungefähr die Wörter, die dann zu mir von dem Arzt gesagt wurden. Genau, dann sind wir in der Ukraine noch für ein paar Tage geblieben und dann haben wir gesehen, dass ja mit den Medikamenten wird's knapp, deswegen mussten wir einfach jetzt nach Deutschland kommen.
Die Erkrankung ist ja das eine Thema, aber das andere Thema ist, du warst 17, hattest wahrscheinlich dort auch Freunde, auch wenn du viel zu Hause gewesen bist und bist so aus deinem sozialen Umfeld raus und dann kommst du in ein Land, dessen Sprache, ich meine, du sprichst heute hervorragend Deutsch, aber das war ja nicht immer so gewesen, du nur so ein bisschen verstanden hast. Wie war das für dich?
Ich soll sagen, dass ich tatsächlich dafür, also ich war schon dazu bereit, irgendwo anders zu kommen, damit ich weiter ohne Angst zu haben leben kann. Also Angst in dem Fall, in dem Sinne, dass ich jetzt, also was wird, wenn jetzt die Medikamente gar nicht mehr da sind und wenn ich nicht mal mich an meinen Arzt wenden kann, was soll ich denn da machen? Einfach zu Hause mich selbst behandeln oder deswegen, also da war ich schon etwas reifer in dem Sinne. Hier soll ich sagen, dass es eher meinem Bruder schwer fiel, die Ukraine zu verlassen. Genau, und ich war da eher bereit dafür. Und mit der Sprache, die ersten Monate habe ich dann auf Englisch unterhalten, bis ich dann etwas Deutsch gelernt habe. Und dann habe ich mich sofort entschieden, dass ich, also damit ich Deutsch weiter, also mich in Deutsch verbessern kann, dass ich dann auf Deutsch umschalte und dass ich jetzt ab dem Moment einfach nur auf Deutsch spreche.
Was ja hervorragend geklappt hat.
Mega. Also ich muss sagen, ist aber interessant, dass die Behandlung eine zentrale Rolle gespielt hat und das soziale Umfeld eher an zweiter Stelle gewesen ist, weil man immer wieder Sorge hatte, ob man eine gute Versorgung hat. Aber das ging aber sehr schnell, dass das soziale Leben sich hier auch gefügt hat, glaube ich. Du bist zur Schule gegangen und erzähl doch mal, wie es dann weitergegangen ist. Es ist ja spannend. Ich meine, Hämophiliebehandlung ist ja eine Sache, glaube ich, erstmal, ne? Aber wie hast du dich schnell eingefunden hier in Deutschland?
Ja, genau. Also für den ersten Monat also war es mir tatsächlich schon etwas langweilig, dass ich keine Schule habe, dass ich
Spannend, ne? Langeweile ohne Schule.
So, ja, können wir mal
Ja,
erzählen. Also jetzt ja, also für einen Monat durfte ich das genießen, dass ich keine Schule habe. Aber nach dem Monat dachte ich mir, also das kann nicht weitergehen. Und dann habe ich mich einfach auf die Suche nach einer neuen Schule gemacht. Ich habe tatsächlich in einem Jahr 3 oder 4 Mal verschiedene Schulen gewechselt. Einmal, weil wir umziehen mussten und die anderen Male einfach, dass es also erstmal war ich an einem Gymnasium, dann mussten wir umziehen, deswegen ging es nicht mehr dahin, also konnte ich nicht, also das war zu lange dahin zu kommen. Dann habe ich dann war ich an einem anderen Gymnasium, da hatte ich so eine Art Sprachkurs, aber auch teilweise mit anderen Schülern, also in normalen Klassen durfte ich da mithören, mitmachen. Genau, für dann meine nächste Schule war ein Berufskolleg, auch Sprachkurs mit den anderen Ukrainern. Aber da dachte ich mir, es ist irgendwie schon, also da war ich schon unterfordert, sage ich mal ehrlich. Deswegen habe ich mir eine Gesamtschule also gefunden, also da wurde ich aufgenommen. Und dann habe ich gesehen, dass ja, Gesamtschule ist nicht das, was ich für mich sehe. Deswegen bin ich nochmal, also das letzte Mal, Schule gewechselt auf ein Berufskolleg, wo ich jetzt immer noch bin. Da bin ich jetzt fast fertig mit meinem Abitur. Ich habe gestern tatsächlich mein drittes Fach geschrieben, Englisch. Und jetzt bleibt mir noch eine mündliche Prüfung und dann bin ich endlich fertig mit dem Abitur und dann gehe ich studieren.
Okay, in Deutschland.
Genau, ja. Also Sie haben, also Frau Halimi, Sie haben mir auch ja geholfen, dass also noch im ersten Jahr gab es Sportcamp von Dr. Königs.
Genau.
Dann gab es auch
Move it, just move
Ja,
it.
genau,
Sehr
Just
gut.
Move It 1, ja,
Genau.
da war ich noch dabei. Und also das andere war Ferienlager
Genau.
in der Nähe von Berlin, ABB. Da durfte ich dann auch zum ersten Mal, im ersten Jahr, wo ich in Deutschland war, mitmachen, damals noch als Helfer. Jetzt bin ich weiter dabei, als Betreuer. Und genau das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, mit der Sprache dann auch weiterzukommen, dass ich keine Angst mehr hatte, zu sprechen, vor allem.
Genau, das waren ja die Dinge, wo wir sehr schnell wollten, dass er schnell auch mit der Hämophilieerkrankung ganz schnell Fuß fasst und auch das als normal sieht, aber auch ein Stück weit, ja, einmal das Sportcamp, aber auch zu schauen, was kann man noch tun hier in Deutschland mit der Hämophilie? Und da war dieses Feriencamp, was wir von der IGH haben, im Werbelinsee, glaube
Genau,
ich, ne?
ja.
Und das war, ist eine schöne Veranstaltung, glaube ich, jedes Jahr und man nimmt viel und kann viel geben. Also es ist beides auf beider Seiten, das war jetzt eben unterschiedlich. Es ist nicht nur, da sind nicht nur Hämophilie-Erkrankte, sondern eben auch andersartige erkrankte Menschen dabei. Und ich glaube, das ist nochmal was ganz Besonderes am Werbelinsee. Es freut mich umso mehr, dass wir hier tatkräftige, ja, Helfer dabei und Betreuer haben, die das auch weitermachen, muss ich sagen.
Ja, und was ich so schön an dieser Geschichte finde, ist nicht nur, dass man sich ja nicht nur aktiv um seine Erkrankung, sondern aktiv um sein Leben kümmert und das wiederum eine unheimlich positive Auswirkung auch auf den Körper und eben auf das Management von der Hämophilieerkrankung in diesem Fall hat. Und diese positive, aktive Herangehensweise war, glaube ich, der Schlüssel dazu, dass du erstens deine Erkrankung so gut im Griff hast und trotz aller Einschränkungen, ich meine, ich kenne ja deine Gelenke so ein bisschen, sind die im Vergleich zu anderen Patienten noch sehr, sehr gut geblieben. Du bist aktiv, du spielst Volleyball, gehst ins Fitnessstudio. Aber du hast es geschafft, dich toll zu integrieren, dein Leben in die Hand zu nehmen und du hast jetzt wirklich eine Perspektive. Und das finde ich einfach bewundernswert.
Ist irre, ne?
Ja, also in einer Situation, die wirklich alles andere als leicht ist.
Und das innerhalb von 4 Jahren. Hm. Ne? Das darf man nicht vergessen, ne? Die Hämophilie plus Abitur und
Krieg in der Heimat.
Krieg in der Heimat und jetzt geht's weiter und gehst jetzt studieren und ich glaube, wirklich eine schöne Geschichte und eine schöne positive Geschichte und vielleicht ist das auch nochmal eine Geschichte für viele, viele andere zu sehen, aus einer doch komplexen Lebenssituation, dass es doch noch weiter nach vorne gehen kann und am Ende des Tunnels doch ganz ein helles Licht ist. Ne? Mhm.
Arsen, vielen, vielen Dank, dass wir teilhaben durften an der Geschichte.
Ich bedanke mich.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn. Mit freundlicher Unterstützung von Sobi. Swedish Orphan bei Weiblung.